Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Hendrik und heute nehmen wir euch mit auf eine Reise ins Mittelalter. Genauer gesagt, ins Alltagsleben zwischen Burg und Feld.
Hi, ich bin Leonie und ich muss gestehen, wenn ich an mittelalterliches Leben denke, dann denke ich sofort an diese krassen Unterschiede. Die einen leben in Burgen, die anderen, naja, eher nicht so luxuriös.
Genau diese Unterschiede wollen wir heute verstehen. Und dafür müssen wir erstmal beim Grundgerüst anfangen. Dem Feudalsystem. Das ist nämlich der Schlüssel zu allem.
Okay, aber mal ehrlich, Feudalsystem klingt erstmal ziemlich trocken. Was war das denn genau?
Also, stell dir vor, du bist der König im Mittelalter. Du hast riesige Ländereien, aber du kannst unmöglich alles selbst verwalten oder verteidigen. Was machst du? Du verteilst das Land an deine Vasallen, deine wichtigsten Unterstützer.
Aha. Aber die kriegen das Land nicht geschenkt, oder?
Genau. Es ist ein Tauschgeschäft. Die Vasallen bekommen Land, aber im Gegenzug müssen sie militärischen Dienst leisten und Steuern zahlen. Der König gibt ihnen Schutz und das Recht, das Land zu bewirtschaften.
Oh, das ist ja wie, fast wie eine Art Vertrag?
Ja, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Es ging um persönliche Treue und Loyalität. Das war nicht nur ein geschäftlicher Deal, sondern ein Netzwerk gegenseitiger Abhängigkeiten. Und das Geniale daran, es funktionierte auf mehreren Ebenen.
Wie mehrere Ebenen?
Okay, lass mich das mal... Wie erkläre ich das am besten? Also, ganz oben der König und der hohe Adel. Dann kommen die niederen Adligen, darunter die Ritter, und ganz unten die Bauern. Jede Ebene hat ihre eigenen Rechte und Pflichten.
Moment, heißt das, ein Ritter konnte gleichzeitig Vasall sein, von einem Adligen, aber auch selbst Land weitergeben?
Bingo! Ein Ritter erhielt Land von seinem Herrn, aber er konnte auch Bauern haben, die für ihn arbeiteten. Jeder in dieser Kette war abhängig von den anderen.
Das ist ja ein richtig komplexes System. Aber warum hat das so gut funktioniert?
Weil es für alle Beteiligten Vorteile hatte. Der König bekam militärische Unterstützung, ohne eine stehende Armee finanzieren zu müssen. Die Vasallen erhielten Landbesitz und Status. Selbst die Bauern hatten theoretisch Schutz durch ihren Herrn.
Theoretisch?
Naja, ob der Schutz immer so gut war, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das System basierte auf diesem Versprechen. Und diese gegenseitige Abhängigkeit machte es stabil.
Das heißt, ohne das Feudalsystem hätten wir gar nicht verstanden, wie das Leben im Mittelalter funktioniert hat.
Absolut. Das Feudalsystem war das Rückgrat der gesamten mittelalterlichen Gesellschaft. Es bestimmte, wer wo lebte, wie gearbeitet wurde, wer wen heiratete. Praktisch alles.
Und das erklärt dann auch diese extremen Unterschiede zwischen den sozialen Schichten.
Genau. Ein Adeliger und ein Bauer lebten praktisch in verschiedenen Welten. Und das war systembedingt. Ihre Rollen, ihre Rechte, ihre Pflichten, alles war durch dieses hierarchische System festgelegt.
Krass, wenn man sich überlegt, dass dieses System jahrhundertelang funktioniert hat.
Und das Faszinierende ist, diese Struktur prägte nicht nur die Politik oder Wirtschaft, sondern wirklich jeden Aspekt des täglichen Lebens. Wie die Menschen wohnten, was sie aßen, welche Kleidung sie trugen, sogar ihre Freizeitbeschäftigungen.
So, nachdem wir das Feudelsystem verstanden haben, schauen wir uns jetzt an, wie die Menschen wirklich gelebt haben. Und da müssen wir mit der größten Gruppe anfangen, den Bauern.
Okay, aber wie groß war diese Gruppe denn?
Das ist tatsächlich, über 90% der mittelalterlichen Bevölkerung waren Bauern.
90%? Das heißt, von 10 Menschen waren 9 Bauern?
Genau. Wenn du durch ein mittelalterliches Dorf gelaufen wärst, hättest du hauptsächlich Menschen gesehen, die auf den Feldern arbeiteten. Der Adel und die Ritter, von denen wir oft hören, das war eine winzige Elite.
Krass. Das stellt die ganze Sache nochmal in ein anderes Licht. Wie haben die denn gelebt?
Ihr Leben war geprägt von harter Arbeit und einfachen Routinen. Der Tagesablauf begann bei Sonnenaufgang und endete bei Sonnenuntergang. Männer, Frauen und Kinder, alle arbeiteten gemeinsam.
Moment, auch die Kinder?
Ja, Kindheit im heutigen Sinne gab es nicht wirklich. Sobald die Kinder alt genug waren, halfen sie mit. Die Männer kümmerten sich hauptsächlich ums Pflügen, Säen und Ernten, während die Frauen den Haushalt führten und die Ernteprodukte verarbeiteten.
Das ist ja ein Vollzeitjob für die ganze Familie.
Stell dir vor, du stehst mit dem ersten Licht auf, gehst zu den Feldern mit deinen Ochsen oder Pferden, du musst pflügen, dann säen, Weizen, Gerste, Roggen, und auch Hülsenfrüchte wie Erbsen und Bohnen.
Die waren sicher wichtig für die Ernährung, oder?
Absolut. Bohnen und Erbsen waren eine wichtige Proteinquelle. Das Grundnahrungsmittel war aber Brot, aus dem selbst angebauten Getreide hergestellt.
Nur Brot?
Hauptsächlich Brot, Brei und Suppen. Dazu kamen Gemüse und gelegentlich Fleisch, aber das meist von den eigenen Tieren. Kühe, Schweine, Schafe, Hühner, die lieferten nicht nur Fleisch, sondern auch Milch, Eier, Wolle und Leder.
Das heißt, die Bauern mussten wirklich alles selbst können. Tiere pflegen, Felder bestellen, handwerken.
Genau. Und dann kam noch die Konservierung dazu. Für den Winter mussten Vorräte angelegt werden. Getreide wurde in speziellen Speichern gelagert. Fleisch wurde geräuchert, gepökelt oder getrocknet.
Das klingt wirklich hart. Wie haben die das überhaupt geschafft?
Es war entbehrungsreich, keine Frage. Die Häuser waren einfach, die Arbeitsstunden lang, die Ressourcen begrenzt. Aber es gab auch Zusammenarbeit und Gemeinschaft. Die Menschen halfen sich gegenseitig.
Und wenn die Ernte schlecht war?
Dann wurde es existenziell. Eine schlechte Ernte konnte Hunger bedeuten. Die Bauern lebten wirklich von der Hand in den Mund, abhängig von den Jahreszeiten und dem Wetter.
Aber trotzdem, irgendwie haben sie es geschafft, oder? Sonst wären wir heute nicht hier.
Das ist der bemerkenswerte Punkt. Trotz all der Härten bildeten die Bauern das Rückgrat der mittelalterlichen Gesellschaft. Sie versorgten nicht nur sich selbst, sondern auch den Adel, die Ritter, die Handwerker.
Die ganze Pyramide hing von ihnen ab.
Exakt. Ohne die Bauern hätte das gesamte Feudalsystem nicht funktioniert. Sie waren die Basis für alles, auch wenn sie selbst am wenigsten davon hatten.
Das ist schon paradox, oder? Die wichtigsten Menschen hatten das härteste Leben.
Das zeigt diese extremen sozialen Unterschiede, von denen wir sprachen. Ein Bauer und ein Adeliger, das waren wirklich zwei völlig verschiedene Welten.
Apropos Adelige, wie lebten die denn?
Das ist ein krasser Kontrast zu dem, was wir gerade gehört haben. Während die Bauern bei Sonnenaufgang aufstanden, um zu arbeiten, hatte der Adel ganz andere Sorgen. Also, nachdem wir über die 90% Bauern gesprochen haben, schauen wir uns jetzt die anderen 10% an. Den Adel. Und der Unterschied ist wirklich...
Warte, nur 10%? Das heißt, diese winzige Gruppe hatte all den Luxus?
Genau. Und wenn ich sage Luxus, dann meine ich wirklich Luxus. Während die Bauern in einfachen Häusern lebten, bewohnte der Adel prächtige Burgen und Schlösser.
Burgen? Ich meine, wir kennen das aus Filmen, aber die waren wirklich so luxuriös?
Nicht nur Wohnsitze, das waren Machtzentren. Aufwendig gestaltet, kunstvolle Möbel, Wandteppiche, alles darauf ausgelegt, Reichtum und Status zu zeigen. Und dann die Kleidung.
Erzähl.
Seide, Samt, verziert mit Edelsteinen und Goldfäden. Während der Bauer seine einfache Arbeitskleidung trug, strahlte der Adelige förmlich. Kostbare mittelalterliche Ringe, prächtige Helme.
Das ist ja ein kompletter Gegensatz. Was haben die denn gegessen?
Hier wird's richtig krass. Während der Bauer hauptsächlich Brot und Brei hatte, genoss der Adel eine reichhaltige und abwechslungsreiche Kost.
Also nicht nur mehr, sondern auch besser?
Exotische Gewürze, feine Weine, verschiedenste Fleischsorten, Wild, Geflügel. Festmahle und Bankette waren häufige Ereignisse, um Macht und Reichtum zu demonstrieren.
Moment mal, während der Bauer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schuftete, hatten die Zeit für Festessen?
Ja, und nicht nur das. Bildung war ein weiterer Luxus. Während die meisten Bauern Analphabeten waren, lernten Adelskinder lesen, schreiben, Latein, oft auch Fremdsprachen.
Latein, das ist ja heute schon schwer genug.
Ihr Wissen wurde in kostbaren, mittelalterlichen Lederbüchern festgehalten. Aber das war noch nicht alles. Sie hatten auch Zeit für, wie nenne ich das? Hobbys?
Hobbys im Mittelalter?
Turniere und Ritterspiele, wo sie ihre Kampfkunst zeigen konnten. Die Jagd war eine weitere wichtige Freizeitbeschäftigung, als Training und Vergnügen.
Das heißt, ihr Training war unser Sport?
Genau. Und dann gab es noch Musik und Tanz. Minnesänger und Spielleute unterhielten die Hofgesellschaft, Tanzfeste waren häufige gesellschaftliche Ereignisse.
Also während der Bauer nach der harten Arbeit müde ins Bett fiel, tanzte der Adelige?
Das fasst es ziemlich gut zusammen. Diese kulturellen Aktivitäten dienten auch dazu, das soziale Gefüge zu stärken und Macht zu demonstrieren.
Aber wie konnten die das rechtfertigen, dieser extreme Unterschied?
Das ist der Punkt. Es war systembedingt. Das Feudalsystem legitimierte diese Unterschiede. Der Adel verdiente seinen Luxus durch seine Rolle als Beschützer und Verwalter.
Auch wenn die Realität, anders ausgesehen haben mag?
Du sagst es. Aber aus Sicht des Systems war es ein fairer Tausch. Schutz und Verwaltung gegen Land und Loyalität.
Es ist schon verrückt. Diese beiden Welten existierten parallel, oder?
Exakt. Ein Adeliger und ein Bauer. Sie lebten praktisch auf verschiedenen Planeten. Ihre Kleidung, ihr Essen, ihre Bildung, ihre Freizeit, alles war fundamental anders.
Und das alles in derselben Zeit, oft sogar am selben Ort.
Genau das macht diese Epoche so faszinierend. Diese extremen sozialen Unterschiede prägten jeden Aspekt des Lebens.
Aber zwischen Bauern und Adel gab es doch noch andere, oder? Was war mit den Handwerkern?
Ah, die Handwerker. Das ist tatsächlich eine interessante Mittelschicht, die eine ganz eigene Rolle spielte. Die Handwerker waren tatsächlich eine faszinierende Gruppe, weil sie einen dritten Weg zwischen dem harten Bauernleben und dem luxuriösen Adelsleben gefunden hatten.
Einen dritten Weg?
Ja, die mittelalterlichen Städte entwickelten sich zu Zentren des Handels und der Handwerkskunst. Und das Besondere war, sie boten eine gewisse Freiheit im Vergleich zum ländlichen Feudalsystem.
Das klingt schon mal besser als Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Feld.
Genau. Stadtbewohner, einschließlich der Kaufleute und Handwerker, hatten oft mehr Rechte und konnten sich durch Handel und Gewerbe Wohlstand erarbeiten.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Also eine Art Mittelschicht? So könnte man es nennen. Die Handwerker spezialisierten sich auf verschiedene Berufe. Schmiede, Bäcker, Weber, Töpfer. Moment, was gab es noch alles? Du meinst, jeder hatte sein Fachgebiet.
Genau, danke. Jeder konzentrierte sich auf sein Handwerk. Und das Geniale daran, sie organisierten sich in Zünften.
Zünfte?
Das waren so etwas wie Berufsvereinigungen. Die Zünfte überwachten die Qualität der Arbeit und schützten die Interessen ihrer Mitglieder.
Also eine Art Qualitätskontrolle.
Ja, aber nicht nur das. Die Zünfte waren auch soziale und religiöse Gemeinschaften. Sie beeinflussten das Leben ihrer Mitglieder stark, regelten, wer was produzieren durfte, wie viel, zu welchen Preisen.
Das klingt aber auch ziemlich streng.
Stimmt, es war reguliert. Aber im Vergleich zu den Bauern, die völlig abhängig von ihrem Grundherrn waren, hatten Handwerker deutlich mehr Gestaltungsspielraum.
Aha, sie konnten sich also hocharbeiten.
Genau. Städte entwickelten sich zu wichtigen wirtschaftlichen und kulturellen Zentren. Ein geschickter Handwerker konnte durchaus zu Wohlstand kommen.
Wie lief das denn ab? Konnte jeder einfach Handwerker werden?
Naja, das war schon organisiert. Man musste normalerweise eine Lehre durchlaufen, dann Geselle werden. Aber das Prinzip war, Können und Fleiß wurden belohnt.
Das ist ja ein kompletter Gegensatz zu den Bauern, die einfach in ihre Situation hineingeboren wurden.
Absolut. Während ein Bauernkind wahrscheinlich Bauer blieb, konnte ein Handwerkersohn verschiedene Wege einschlagen, vielleicht sogar in eine andere Stadt ziehen.
Mobilität, das gab es also auch schon.
Begrenzt, aber ja. Die Städte boten Möglichkeiten, die das Landleben nicht hatte. Marktplätze, Handelsmessen, das war eine ganz andere Welt.
Und trotzdem waren sie immer noch Teil des Feudalsystems?
Ja, aber mit mehr Spielraum. Ein Schmied in der Stadt hatte andere Optionen als ein Bauer auf dem Feld. Er konnte seine Produkte an verschiedene Kunden verkaufen, sein Handwerk verfeinern.
Das klingt fast modern.
In gewisser Weise schon. Die Städte legten den Grundstein für viele wirtschaftliche Entwicklungen, die wir heute kennen.
Aber es waren immer noch nicht viele, oder? Die meisten Menschen blieben Bauern?
Richtig. Die Städte wuchsen, aber die große Mehrheit lebte immer noch auf dem Land. Trotzdem. Für die, die es schafften, war es ein echter Unterschied.
Eine Alternative zu diesem extremen Gefälle zwischen Bauern und Adel.
Exakt. Die Handwerker und Städter zeigten, dass es auch andere Wege geben konnte, auch wenn sie noch begrenzt waren.
Aber am Ende prägte das Feudalsystem trotzdem alles, oder?
Das ist der Punkt. Selbst in den Städten, selbst mit mehr Freiheiten. Die Grundstruktur blieb bestehen. Und die bestimmte auch, wer welche Rechte hatte. So, wenn wir jetzt zurückblicken auf das, worüber wir gesprochen haben. Es ist schon faszinierend, oder?
Absolut. Diese drei völlig verschiedenen Lebenswege in derselben Zeit. 90% Bauern mit diesem harten Überlebenskampf.
Weniger als 10% Adel in ihren luxuriösen Burgen.
Und dazwischen die Handwerker in den Städten, die versucht haben, einen eigenen Weg zu finden.
Das Interessante ist ja, diese klare soziale Hierarchie hat wirklich alles geprägt. Wie du lebtest, was du aßt, welche Bildung du hattest, alles hing davon ab, in welche Schicht du hineingeboren wurdest.
Und heute? Heute regen wir uns auf, wenn das WLAN langsam ist, während die damals um ihr Überleben kämpfen mussten.
Das ist schon ein krasser Kontrast. Aber weißt du, was mich am meisten beeindruckt? Diese Menschen haben trotz allem funktioniert. Die Bauern haben das System am Laufen gehalten, die Handwerker haben Innovationen entwickelt.
Und in gewisser Weise sehen wir davon heute noch Spuren, oder? Ich meine, Zünfte gibt es zwar nicht mehr, aber...
Stimmt. Berufsverbände, Gewerkschaften, das Prinzip ist ähnlich. Menschen schließen sich zusammen, um ihre Interessen zu schützen.
Und das Coole ist ja, heute können wir das alles nacherleben. Ich meine, durch Reenactment, durch... wie erkläre ich das am besten?
Du meinst die Möglichkeit, diese Geschichte praktisch zu erfahren.
Genau. Mit authentischen Repliken können wir heute verstehen, wie sich ein Kettenhemd angefühlt hat, wie ein historischer Schild funktionierte. Das macht Geschichte greifbar.
Das ist wirklich faszinierend. Wenn man mit historisch möglichst authentischen Repliken arbeitet, bekommt man ein ganz anderes Gefühl für die damaligen Herausforderungen.
Ganz genau. Und es zeigt auch, wie viel Können die Handwerker damals hatten. Ein mittelalterliches Kettenhemd herzustellen, das war Kunst.
Absolut. Und das bringt uns zu einem wichtigen Punkt. Diese Geschichte fasziniert uns heute, weil sie uns zeigt, woher wir kommen.
Die Wurzeln vieler unserer heutigen Strukturen liegen im Mittelalter, oder?
Genau. Städte als Wirtschaftszentren, spezialisierte Berufe, sogar das Konzept von Bildung und Kultur. Vieles davon hat seinen Ursprung in dieser Zeit.
Und es macht uns auch dankbar, oder? Für die Möglichkeiten, die wir heute haben.
Definitiv. Ein Bauernkind hatte praktisch keine Chance auf Bildung oder sozialen Aufstieg. Heute ist das, zumindest theoretisch, ganz anders.
Aber gleichzeitig, diese mittelalterlichen Gemeinschaften hatten auch etwas, diese enge Verbindung, diese gegenseitige Abhängigkeit.
Das stimmt. In unserer individualistischen Zeit können wir sicher etwas von diesen Gemeinschaftsgedanken lernen.
Und das ist vielleicht auch der Grund, warum LARP und Reenactment so beliebt sind? Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach einer Zeit, wo die Rollen klarer definiert waren?
Könnte sein. Auch wenn wir die harten Realitäten nicht romantisieren sollten, ein Leben ohne medizinische Versorgung, mit ständiger Sorge ums Überleben.
Stimmt, ich bin schon froh, dass ich nicht bei Sonnenaufgang aufs Feld muss.
Das können wir uns heute aussuchen. Und das ist eigentlich ein Luxus, den sich nur der mittelalterliche Adel leisten konnte.
Am Ende zeigt uns das mittelalterliche Alltagsleben, wie vielfältig menschliche Gesellschaften sein können und wie wichtig es ist, diese Geschichte zu verstehen.
Genau. Ob als Inspiration für authentische Darstellungen
oder einfach als Fenster in eine andere Zeit, das Mittelalter hat uns noch viel zu erzählen.
Und wer weiß, vielleicht sehen wir unsere eigene Zeit in 100 Jahren genauso fremd, wie uns das Mittelalter heute vorkommt.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.